Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie und ich begrüße euch hier beim zweiten Teil unseres Europa-ABC beim Format Europa erklärt. In der letzten Folge dazu haben wir uns den ersten Teil des Alphabets vorgenommen und machen jetzt, wer gut zugehört hat, weiter mit dem Buchstaben N.
Genau, nämlich N wie Nele. Gleicher Spaß wie in der letzten Folge. Naja, okay. Genau, wir starten jetzt einfach direkt mit N und ja, halt nicht nur mit meinem Namen, sondern auch mit der Nachbarschaftspolitik. Die Europäische Union verfolgt seit 2004 einen einheitlichen Ansatz für die Gestaltung ihrer Beziehungen zu 16 Nachbarstaaten, vor allem im Süden, unter anderem mit Algerien, Ägypten, Jordanien, Syrien und auch die palästinensische Autonomiebehörde.
Im Osten gibt es Beziehungen zu Belarus, der Ukraine, Georgien oder auch Aserbaidschan. Und Beziehungen zu Russland und anderen Staaten des westlichen Balkans fallen nicht darunter. Ziel der Nachbarschaftspolitik ist es, einen Raum von Stabilität, Sicherheit und auch von Wohlstand zu schaffen.
Wichtig ist, dass die Europäische Union die Nachbarschaftspolitik klar von der Erweiterungspolitik abgrenzt. Im Süden basiert die Zusammenarbeit vor allem auf bilateralen Abkommen mit den Mittelmeerländern. Außerdem gibt es seit 2008 die sogenannte Union für das Mittelmeer. Mit den östlichen Ländern gibt es eine Freihandelszone, welche auch in sogenannten Assoziierungsabkommen festgehalten wurde.
Die Nachbarschaftspolitik der EU bietet den Partnern eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Anreizen zur Zusammenarbeit, also die Teilhabe am Binnenmarkt oder auch eine erleichterte Mobilität. Zu den Schwächen der Politik gehört die Zusammenführung der Nachbarn im Osten und im Süden und Unklarheit über die politischen Ziele bzw. ein Ungleichgewicht zwischen den Forderungen und Angeboten an die Partnerstaaten.
Von den Nachbarn geht es jetzt wieder mitten rein in die Europäische Union. Wir sprechen jetzt passend zum O über die Organe der EU. Dazu haben wir auch schon mal natürlich einige Folgen gemacht, in denen wir über die einzelnen Institutionen ein bisschen genauer gesprochen haben. Aber trotzdem wollen wir das hier nochmal ein bisschen aufgreifen. Also erstmal zu den Basics. Die EU hat ja 7 Organe, dann gibt es zusätzlich noch 9 Einrichtungen und über 30 dezentrale Agenturen in verschiedenen Staaten. Jede Struktur hat dabei ja ganz spezifische Aufgaben, wie zum Beispiel die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, die konkrete Gestaltung der Politik oder auch Umsetzung politischer Maßnahmen in ja ganz speziellen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheit, Medizin oder auch Umwelt.
Wir wollen uns hier aber nur auf die 4 zentralen Organe beziehen, also die Beschlüsse fassen und die damit die EU-Verwaltung prägen. Denn sie geben letztlich die genaue politische Richtung vor und nehmen im Prozess, bis ein Gesetz entsteht, verschiedene Rollen ein. Zum Beispiel Nummer 1, das Europäische Parlament mit Sitz in Brüssel, Straßburg und Luxemburg vertritt die Bürgerinnen und Bürger der EU-Länder und wird direkt gewählt. Gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union fasst es Beschlüsse über Gesetze und Vorschriften und außerdem müssen die Mitglieder den EU-Haushalt belegen.
Das zweite Organ, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der Europäische Rat. Hier kommen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammen, um die allgemeine politische Richtung der EU und die Prioritäten in der Politik festzulegen. Es gibt hier dann ja eine Präsidentin bzw. einen Präsidenten, der oder die für insgesamt 2 Jahre das Amt übernimmt. Der Europäische Rat kann allerdings keine Gesetze selber erlassen, sondern ist lediglich dafür verantwortlich, EU-Verträge zu verändern.
Der Europäische Rat klingt ähnlich wie das nächste Organ, aber es gibt auch einige Unterschiede und ich spreche jetzt vom Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat, Ministerinnenrat genannt. Auch dieses Organ vertritt die einzelnen Regierungen, aber da kommen nicht nur die Chefs der Regierung, sondern auch nationale Minister, Ministerinnen zusammen, um sich über Gesetze und Strategien auszutauschen. Und je nach Thema kommen dann auch die passenden Minister, Ministerinnen zusammen, also bei einem Gesetz zum Thema Straßenbau, die Verkehrsminister oder Ministerin beispielsweise. Genau. Und gemeinsam mit dem Parlament kann der Rat der Europäischen Union über Gesetze entscheiden und diese auch entlassen.
Weiter geht's mit dem wohl bedeutendsten Organ, was wir wahrscheinlich auch am häufigsten erwähnen, das ist die EU-Kommission. Die wie gesagt, auch immer wieder in unseren Folgen Erwähnung findet. Sie vertritt gemeinsame Interessen der Europäischen Union und ist eigentlich das wichtigste Exekutivorgan, also das ausführende Organ. Wenn es vor allem um Gesetze geht, hat sie das sogenannte Initiativrecht inne. Also nur die Kommission kann Vorschläge für Gesetze bringen. Diese werden dann danach vom Parlament und eben auch vom Rat der EU diskutiert, geprüft und dann eventuell auch verabschiedet. Außerdem ist die Kommission zuständig für eigentlich fast alle Politikbereiche, mit Ausnahme der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Die wird übernommen von der Hohen Vertreterin, also im Moment Kaya Kallas, die eben verantwortlich ist für die GASP. Und diese Hohe Vertreterin oder der Hohe Vertreter ist auch gleichzeitig immer der Vizepräsident der EU-Kommission. Außerdem stellt dieser Posten auch sicher, dass alle Länder das EU-Recht korrekt anwenden.
Die Kommission verfügt darüber hinaus über Vertretungsbüros in der gesamten EU, Ja, die als Sprachrohr der Kommission dienen und über die EU-Politik informieren.
Also wir haben jetzt erstmal die vier wichtigsten Organe ein bisschen genauer besprochen und erwähnt. Diese werden dann noch durch drei weitere tatsächlich ergänzt, und zwar einmal den Gerichtshof, die Europäische Zentralbank und auch den Europäischen Rechnungshof. Diese sind für, ja, logischerweise rechtliche und finanzielle Aspekte sowie für die externe Prüfung der Europäischen Union zuständig, also so ein bisschen als Kontrollorgan. Aber aus Zeitgründen gehen wir da jetzt halt nicht nochmal gesondert drauf ein. Genau, in unseren früheren Folgen findet ihr dazu auch nochmal ein paar genauere Infos, oder wir, ja, machen dann zukünftig nochmal ein paar Folgen dazu. Wir gehen jetzt nämlich weiter zum Buchstaben P und gehen dabei etwas eher in die politikwissenschaftliche Richtung, indem wir uns den Begriff Populismus mal etwas genauer anschauen.
Grundlegend handelt es sich dabei um eine politische Logik, wobei die Grundidee ist, dass die Macht dem Volk gehört und dass die Politik Ausdruck des Volkswillens sein soll. Hauptmerkmal ist, dass sie eine Wir-gegen-die-Mentalität aufgebaut wird, also ein klares Bild von Freund und Feind. Der populistische Machthaber fungiert dabei dann als Stimme des Volkes, welches von den bösen, ja, in Anführungszeichen Eliten unterdrückt wird.
Je nach politischer Ausrichtung sieht diese, ja, Konstruktion von Volk und Elite, die sich gegenüberstehen, dann natürlich auch immer ein bisschen anders aus. Also wenn man den Begriff Populismus hört, assoziiert man damit vorwiegend erstmal den Rechtspopulismus, aber es handelt sich eben nicht bei jeder Populismusform um Rechtspopulismus. Aber falls das so ist, also wenn es sich um Rechtspopulismus handelt, dann ist das Volk meistens mit Begriffen wie Nationalität und Patriotismus irgendwo verbunden. Und die politischen Gegner, also vor allem eben linke Kräfte oder auch marginalisierte Gruppen wie die queere Community, MigrantInnen und so weiter, die werden dann eben oft mit sehr, sehr schlechten Eigenschaften verbunden und als Feind deklariert.
Ja, von P geht es jetzt zum Q. Und zwar geht es jetzt um Qualitätsstandards. Auch für die Sicherung von Qualität gibt es viele Regelungen und Richtlinien, um sicherzustellen, dass es überall eine einheitliche Qualität gibt. Dazu gehören zum Beispiel Produktstandards sowie Standards für Dienstleistungen.
Gucken wir uns vielleicht mal ein paar genauere Beispiele an. Also es gibt zum Beispiel diese CE-Kennzeichnung, die habe ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben gesehen. Also das ist einfach so ein, ja, Konformitätskennzeichen, wird es offiziell genannt, das anzeigt, dass ein Produkt den grundlegenden Anforderungen der relevanten EU-Richtlinien entspricht und, ja, somit innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes verkauft werden darf, also dass da eben, ja, besondere Herstellersachen eingehalten werden. Zum Beispiel bei Sonnenbrillen gibt es das, dass die eben dann auch wirklich Sonnenlicht abfiltern und, ja, den Augen nicht schädigen. Ansonsten gibt es auch noch das sogenannte Eco-Label. Das ist, ja, wie der Name schon verrät, ein Umweltzeichen. Und das kennzeichnet Produkte, die hohe Umweltstandards erfüllen und somit umweltfreundlich sind.
Bei den Dienstleistungen gibt es zum Beispiel ESG. Das steht für European Standards and Guidelines. Also das heißt, dass es Standards im Hochschulbereich gibt und diese dienen dann auch als Orientierung für die Akkreditierung von Studiengängen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele, aber die jetzt alle zu nennen, würde jetzt wahrscheinlich ewig dauern und auch wohl mehr oder weniger den Rahmen sprengen. Aber der grundlegende Punkt von Qualitätsstandards in der EU sind, denke ich mal, deutlich geworden. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Buchstaben, das ist R, also R wie Rechtsstaatlichkeit.
Dadurch wird zum einen der Schutz der Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Rahmenbedingungen für einen gut funktionierenden Binnenmarkt gewährleistet.
Ja, aber was genau bedeutet Rechtsstaatlichkeit eigentlich?
Das habe ich mich auch gefragt jetzt so bei der Recherche, wenn man das irgendwie andauernd hört, aber nicht so richtig weiß, ja, was es damit eigentlich auf sich hat. Grob gesagt bedeutet das, dass der Staat, beziehungsweise jetzt in unserem Fall die Europäische Union und logischerweise auch die einzelnen Mitgliedsländer, sich natürlich auch an Gesetze halten müssen. Also Entscheidungen dürfen nicht einfach willkürlich getroffen werden, sondern sie müssen eben gerecht und vor allem auch nachvollziehbar sein. Das beinhaltet auch, dass alle Menschen vom Gesetz, ja, gleich behandelt werden müssen und die Gesetze in einem fairen und demokratischen Verfahren entstehen.
Auch Gerichte müssen also unabhängig und unparteiisch sein, damit jeder wirksam Recht bekommen kann. So werden die Grundrechte und Freiheiten aller Bürger und Bürgerinnen geschützt.
Doch eine gerechte Gesellschaft braucht natürlich nicht nur Gesetze, also die auch, aber es kommt auch auf Zusammenhalt und vor allem auch gegenseitige Unterstützung an. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Wort in unserem ABC angelangt, und zwar der Solidarität. Also kurz gesagt, füreinander einstehen, besonders für die Schwächeren. Und während der Rechtsstaat eben den Rahmen schafft, den wir eben besprochen haben, ja, schafft Solidarität letztendlich das soziale Miteinander.
In der EU meint dieser Begriff, dass Solidarität sowohl politisch als auch wirtschaftlich zu verstehen ist. und alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Schwächeren zu helfen, ihre Probleme zu lösen und stärker zu werden. Wirtschaftlich zeigt sich das vor allem in Form von Strukturhilfen und politisch zum Beispiel bei einer Unterstützung in Katastrophenfällen.
Solidarität ist übrigens auch eins der 6 Grundprinzipien der Europäischen Union. Da kann man vielleicht auch mal noch eine gesonderte Folge drüber machen. Genau, aber das sei es erstmal zur Solidarität. Wir gehen jetzt weiter zum Tee. Da haben wir uns den Begriff Technologie ausgesucht. Die Forschungs- und Technologiepolitik der EU nahm von Beginn an eine recht wichtige Rolle in der EU-Gesetzgebung ein. Außerdem wurde sie in den 1980ern durch das Europäische Rahmenprogramm für Forschung erweitert und seit 2014 gibt es dann das Programm Horizont 2020, worüber ein Großteil der damaligen Forschungsfinanzierungen lief.
Durch dieses Programm soll sichergestellt werden, dass die EU global wettbewerbsfähig bleibt. Sein Nachfolger ist das derzeitige Programm für Forschung und Innovation der EU namens Horizont Europa. Es wurde 2021 ins Leben gerufen und läuft noch bis 2027. Von der Technik ist auch der Sprung nicht weit zur Weltraumpolitik der EU, womit wir beim U sind, aber U wie Universum. Das EU-Weltraumprogramm unterstützt die Durchführung alltäglicher Tätigkeiten auf der Erde. Und die von der EU in die Erdumlaufbahn gebrachten Satelliten ermöglichen Millionen von Menschen zum Beispiel zu kommunizieren und auch zu reisen. Es gibt also wichtige große Projekte und Initiativen, die jeden Tag weltraumbasierte Dienste bereitstellen.
Eines davon nennt sich Copernicus. Das ist ein System, das ja Erdbeobachtungsdaten bereitstellt und für alle Menschen und auch Organisationen kostenlos und offen zugänglich macht. Seit 2022 sind laut EU-Statistiken 7 Copernicus-Satelliten in der Umlaufbahn unterwegs, welche eben zum Beispiel kostenlose Daten über 95% der Ozeane liefern. Und das ist natürlich vor allem bei der Überwachung und Einschätzung des Klimawandels ja sehr, sehr, sehr nützlich.
Das zweite System, was wir kurz nennen wollen, ist Europas globales Satellitennavigationssystem, also kurz GNSS mit dem Namen Galileo, welches vor allem wichtig ist für ja, autonomes Fahren und auch gewerbliche Drohnen, weil dadurch hochpräzise globale Ortungsdaten geliefert werden können. Und laut der Europäischen Union gibt es seit 2022 28 Galileo-Satelliten und 3,8 Milliarden Galileo-kompatible Geräte.
Was wirklich erstaunlich viel ist. Mhm. Und ich kenne mich so mit Weltraumtechnik nicht wirklich aus. Deshalb fand ich das sehr krass irgendwie zu lesen. Der EU-Raumfahrtshaushalt, also das ganze Geld, was da eben auch rumschwirrt für solche Projekte, beträgt für den Zeitrahmen 2021 bis 2027 übrigens 1,44 Milliarden Euro. Und das Geld wird vor allem ja in den Bereichen Forschung und Entwicklung eingesetzt. Auch bei der Politik im All gibt es bestimmte Abmachungen und Regelungen, an die man sich halten muss, weshalb wir uns jetzt unter dem Buchstaben V die vielen, vielen Verträge einmal genauer anschauen wollen.
Der erste unterzeichnete Vertrag im Kontext der EU stammt aus dem Jahr 1951, als die erste parlamentarische Versammlung eingerichtet wurde, die später dann die Bezeichnung EU-Parlament bekam. Mit allen Folgeverträgen wurde dann meistens die Zusammenarbeit auf neuen Politikgebieten geregelt oder sie dienten angesichts der steigenden Anzahl der Mitgliedstaaten halt auch dazu, die Funktionsweise der Organe der EU zu verbessern. Wenn ein neuer Vertrag entsteht oder ein bestehender abgeändert werden soll, braucht es eine Regierungskonferenz, in der sich die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen. Während der Vertrag ausgearbeitet wird, wird das Parlament konsultiert und gibt seine Stellung dann dazu ab.
Hier an der Stelle wollen wir mal eine ganz kurze Übersicht über die ja wichtigsten ratifizierten Verträge der Europäischen Union geben. Der allererste war der Vertrag von Paris, in dem die Gründung der damaligen EGKS festgehalten wurde. EGKS haben wir schon in der Folge vorher genauer erklärt. Genau, hört ihr auch gerne nochmal rein. Dieser Vertrag von Paris ist im Jahr 2002 auch ausgelaufen, weil das ja durch andere Verträge danach einfach ersetzt wurde. Dann gab es im Jahr 1957 die sogenannten römischen Verträge, worin die Gründung der EWG, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom geregelt wurde. Für Euratom gab es dann später auch nochmal einen extra Vertrag, aber da wollen wir jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen. Natürlich gab es eben zwischenzeitlich noch ein paar weitere, aber wichtig zu erwähnen ist auf jeden Fall der Vertrag über die Europäische Union, welcher auch der Vertrag von Maastricht genannt wird. Dadurch wurde die Europäische Union ja auf Grundlage von 3 Säulen überhaupt erst in der Form gegründet, wie wir sie heutzutage kennen. Die erste der Säulen ist die der Europäischen Gemeinschaft, die zweite die der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und als dritte Säule zählt Justiz und Inneres und das Ganze wurde im Jahr 1992 abgeschlossen.
Zwei weitere wichtige Verträge sind der Vertrag von Amsterdam im Jahr 1999 und der Vertrag von Lissabon im Jahr 2007, durch die vor allem die Mitentscheidung durch das Parlament vereinfacht wurde. Jetzt aber erstmal genug mit Verträgen. Wir gehen auf die Zielgerade des ABCs zu und sind beim W angelangt. Da soll es jetzt um die Würde gehen. Ne? Wir kennen ja alle, die Würde des Menschen ist ein Titel der Charta der EU. Menschenwürde, Recht auf Leben, Recht auf Unversehrtheit, Verbot von Folter und unmenschlicher oder ja erniedrigender Strafe oder Behandlung, sowie Sklaverei und auch Zwangsarbeit. Diese Sachen sind in den Artikeln 1 bis 5 unter Titel 1 enthalten.
Genau, also da wird ein bisschen genauer geregelt, wie die Würde der Menschen halt ja aufrechterhalten werden kann. Was natürlich ebenfalls zu den grundlegenden Elementen der EU gehört, neben der Menschenwürde, ist auch der Begriff der Gleichheit, vor allem eben bei den Geschlechtern, also bei XX und XY. Ihr könnt raten, bei welchen Buchstaben wir jetzt sind. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, irgendwas mit X zu finden und dann EU-Bezug herzustellen. Deshalb geht es jetzt bei diesem Buchstaben um Gleichheit. Genau, das bedeutet in der EU, dass alle Bürger und Bürgerinnen die gleichen Rechte und Pflichten haben und vor dem Gesetz, das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, gleich behandelt werden müssen. Dies umfasst die Vermeidung von Diskriminierung eben aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung, sowohl im Arbeitsleben als auch in allen anderen Lebensbereichen. Natürlich fallen unter die genaueren Aspekte der Gleichheit eben auch die Gleichstellung von Frauen und Männern, Vielfalt und Inklusion und auch die Förderung von Projekten, die die Gleichstellung weiter unterstützen.
Ebenfalls wichtig für die EU ist die Jugend bzw. Youth auf Englisch, wodurch wir beim vorletzten Buchstaben angelangt sind. Beim Thema Jugendpolitik hat die EU tatsächlich eher eine unterstützende Rolle, da dies auf der nationalen Ebene geregelt wird. In der Charta der Grundrechte ist ein Artikel enthalten zu den Rechten des Kindes, sowie auch ein Artikel zum Verbot von Kinderarbeit und zum Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz. Trotz des eingeschränkten Handlungsspielraums der EU gibt es einige Errungenschaften im Bereich der Jugendpolitik. Zum einen schafft die EU einen strategischen Rahmen durch die sogenannte EU-Jugendstrategie.
Diese Jugendstrategie gilt seit 2019 und läuft auch bis 2027 weiter und hat den Titel Beteiligung, Begegnung und Befähigung junger Menschen. Darin wird vorgeschlagen, folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit in der Politik zu schenken. Einmal die Förderung der Beteiligung junger Menschen am demokratischen Prozess und am demokratischen Leben. Dann natürlich auch die Ermöglichung von Jugendbegegnungen in der gesamten EU bzw. halt auch weltweit mittels der Förderung von freiwilligem Engagement, Lehrmobilität und natürlich auch interkulturellem Verständnis. Da trägt natürlich auch das Programm Erasmus Plus sehr zu bei. 2021 wurde dann auch die erste Jugendkoordinatorin der EU ernannt, die Teil der Europäischen Kommission ist. Und zu den konkreten Finanzierungsmöglichkeiten und Programmen gehören natürlich, ich habe es gerade erwähnt, Erasmus Plus und auch Discover EU. Und die beiden Sachen haben wir im ersten Teil schon ein bisschen genauer beleuchtet.
Aber auch der ESK, also der Europäische Solidaritätskorps, gehört dazu. Und das ist eine Initiative, mit der junge Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren die Möglichkeit gegeben werden soll, in unterschiedlichen Bereichen im Rahmen eines freiwilligen Projekts, eines Praktikums oder einer Arbeit an solidarischen Tätigkeiten in ihrem eigenen Land oder auch im Ausland teilzunehmen.
Kommen wir jetzt zum großen Finale unseres zweiteiligen Europa-ABCs. Der Buchstabe, auf den wahrscheinlich alle jetzt ganz sehnsüchtig die letzten 20 Minuten gewartet haben, das Z. Z, wie könnte das anders sein, steht bei uns jetzt hier für Zukunft. Da kann man jetzt wahrscheinlich, ist eher ein bisschen spekulativ, aber die Zukunft der Europäischen Union ist von zahlreichen Herausforderungen, aber auch Chancen geprägt. Die EU arbeitet vor allem an nachhaltigen und krisenfesteren Lösungen für die Wirtschaft, fokussiert sich mehr auf den ökologischen und vor allem auch den digitalen Wandel und versucht eben darauf vorzubereitet zu sein. Gleichzeitig müssen aber auch Themen wie soziale Gerechtigkeit und natürlich auch globale Krisen wie der Klimawandel bedacht werden.
Damit sind wir jetzt aber auch am Ende des EU-Alphabets angekommen und ich denke, wir haben hier eine ganz schöne Bandbreite an verschiedenen EU-Themen auch aufgegriffen und besprochen. Und wie schon immer erwähnt, gibt es zu einigen Sachen auch schon Folgen, in denen wir dann die jeweiligen Themen bereits genauer unter die Lupe genommen haben. Und zu anderen Themen werden wir uns nochmal in Zukunft dann, nochmal mehr widmen.
Wir hoffen auf jeden Fall, ihr konntet ein bisschen was Neues lernen oder vielleicht Wissen, das wir hier auch schon mal verbreitet haben, ein bisschen vertiefen. Ansonsten guckt auch gerne nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da haben wir auch zu den Verträgen vor einer Weile mal ein paar Beiträge gehabt. Und da kommen immer auch mal neue News, was so rund um die EU und in Europa passiert. Ansonsten teilt den Podcast gerne, sagt mal, ob ihr das Format so in der Form irgendwie cool fandet. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss. Tschüss.